Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Eigentlich geht man davon aus, dass es einen selbst nur einmal gibt und wenn man irgendwas im Leben unter Kontrolle hat, dann das, was man tut. Also meistens zumindest. Dann muss es ein ziemlich seltsames Gefühl sein, wenn plötzlich im Briefkasten immer wieder Mahnungen landen von Dingen, die man gekauft haben soll, wo man aber genau gar nichts von weiß. Genau das hat die Journalistin Tina Groll erlebt und zwar, weil jemand im Netz ihre Identität geklaut hat. Und weil Tina Online-Journalistin ist und über den Ausmaß dieses Identitätsklaus und seiner ziemlich nervigen Folgen doch ziemlich überrascht gewesen ist, hat sie ein Buch drüber geschrieben, um darauf aufmerksam zu machen und Tipps zu geben, was man machen kann, wenn einem auch so etwas passiert. Zusammen mit Cem Karakaya, langjähriger Interpol-Mitarbeiter und Präventionsexperte der Münchner Polizei. Die Cyber-Profis heißt es. Und heute Morgen ist sie zu Gast hier in Dein Sonntag. Moin Tina.
Hi.
Jetzt hat man nicht unbedingt andauernd und immer mit Identitätsklau im Netz zu tun. Vielleicht kannst du erstmal kurz klären, was ist denn das eigentlich? Was genau ist dir da passiert?
Genau. Ich würde fast sagen, naja, man hat nicht andauernd damit zu tun, aber immer mehr Menschen haben bisweilen damit zu tun, dass ihnen nicht die Identität geklaut wird, sondern Identitätsdaten bzw. personenbezogene Daten abhanden kommen bzw. von Dritten benutzt werden, um damit vielleicht nicht immer ganz legale Dinge zu tun. In meinem Fall war es so, dass unbekannte Betrüger einfach nur meinen Namen und mein Geburtsdatum verwendet haben, um in hunderten von Fällen Warenkreditbetrug zu begehen. Das heißt, die haben einfach Waren in wahrscheinlich Online-Shops bestellt oder bei Versandhändlern bestellt, sich diese Waren, das waren Modesachen, habe ich später rausgefunden, Haushaltsgegenstände, Fernseher wahrscheinlich, keine Ahnung was, Elektrodinge.
Ach, du weißt es nicht mal ganz genau.
Ich weiß es nicht mal, was alles bestellt wurde. Sich das an Adressen liefern lassen, wo dann Strohmänner das angenommen haben, so hat dann damals die Polizei vermutet. Und vermutlich ist die Ware dann einfach weiter vertickt worden im Internet später. Und mich erreichten dann Monate, nachdem diese Bestellungen getätigt worden sind, dann reale Mahnschreiben an meiner echten Adresse und standen tatsächlich auch Inkasso-Firmen vor meiner Tür und wollten bei mir vollstrecken. Es lagen sogar Haftbefehle gegen mich vor. Also ich wurde polizeilich gesucht. Ich bin sogar in Abwesenheit, weil man mich an diesen falschen Adressen natürlich nie gefunden hat, verurteilt worden zur Abgabe der eidesstaatlichen Versicherung. Und ich war eine wirklich polizei- und aktenkundig gesuchte Schuldnerin und Betrügerin.
Und dazu, halte ich nochmal fest, hat dein Name und dein Geburtsdatum gereicht, Angaben, die man ja ehrlich gesagt mittlerweile andauernd und überall im Netz angibt, ne?
Genau, das hat völlig ausgereicht.
Warum ist das so einfach möglich? Also ich muss gerade mal überlegen, so wenn ich was irgendwie im Netz bestelle, dann gebe ich halt irgendwie meine Lieferadresse an und gebe dann eine andere Adresse an als die. Also überprüft niemand, ob ich denn an diese Adresse auch gemeldet bin wahrscheinlich, ne?
Nee, natürlich nicht. Also es ist natürlich auch ein Riesengeschäft im Onlinehandel, der ja mehr und mehr zunimmt, dass man einfach möglichst viel Umsatz generiert. Und das Problem, also möglich ist es dadurch, dass Unternehmen Ware einfach rausschicken auf Rechnung. Also da wird auch, gut, heute wird auch dann noch mit gekaperten PayPal-Accounts zum Beispiel bezahlt oder anderen Bezahldiensten. Aber ganz einfach so für den ganz einfachen Betrüger letztendlich, kann der sich einfach eine Person wählen und er braucht tatsächlich nur deren Name und dessen Geburtsdatum oder deren Geburtsdatum, um Ware zu bekommen. Jetzt ist natürlich eine Frage, wenn das so einfach ist, dann kann der sich auch einfach jemanden ausdenken. Nee, das geht nicht, weil die meisten Warenversandhändler und die meisten Online-Shops eine Schufa-Abfrage machen oder es gibt nicht nur Schufa, es gibt 80 weitere von solchen Auskunfteien in Deutschland, die Datensätze über Verbraucherinnen und Verbraucher gespeichert haben. Und die machen im Hintergrund blitzschnell so einen kleinen Check. Gibt es diese Person? Und da wird halt tatsächlich nur über das Geburtsdatum und den Namen in der Regel gesucht. Und dann finden die in den Datensätzen natürlich einen gewissen Score. Und wenn der Score okay ist, das heißt, derjenige ist noch kein gesuchter Schuldner oder Schuldnerin, dann geht die Ware raus an den Betrüger.
Und so sind dann auch die Schuldner am Ende, also die Leute, die halt ihre Waren bezahlt haben wollen, auch an die echte Tina gekommen, weil so da ist dann auch irgendwo deine echte Adresse gespeichert wahrscheinlich.
Genau, natürlich. Also Schufa und Co. haben natürlich auch die echten realen Adressdaten, die haben auch die echten realen Bankverbindungsdaten in der Regel und sehr viel andere, viele schöne, interessante personenbezogene Daten. Und so sind die natürlich auch an die echte Adresse gekommen. In meinem Fall war es sogar noch ein bisschen absurder. Also die Bestellung, die die Firmen dann an meine reale Identität geführt haben, das sind wohl Haushaltswaren bei der WMF-Bestellung. vorgestellt worden. Eine Firma, mit denen sonst meine Eltern irgendwie wahrscheinlich Kontakt hatten oder meine Großeltern. Mhm. Ich hatte bei denen noch nie irgendwie was bestellt oder geschweige denn von denen gehört. Und die haben einfach einen Inkassodienst beauftragt und die Forderung verkauft. Das ist nämlich das, weswegen die Firmen gar nicht so sehr auf dem Schaden sitzen bleiben, sondern es tatsächlich eher die Personen sind, deren Identitätsdaten missbraucht werden. Die verkaufen die Forderung, kriegen also einen Teil des Ausfalls zurück und das Inkasso-Unternehmen macht sich dann an die Recherche. Und die haben auch einfach mal, das haben die mir nachher bestätigt, Tina Groll im Internet eingegeben. Bin ich Journalistin, habe eine Webseite, da steht auch, wo ich arbeite. Und dann findet man mich rucki-zucki innerhalb von 3 Sekunden. Und dann
im Telemediengesetz steht ja dann auch irgendwo deine Adresse im Zweifel mit.
Genau,
im
Impressum steht auch die reale Adresse und so hatten sie mich und sind dann bei mir vorstellig geworden.
Was war das für ein Gefühl oder was hast du gedacht, als du dann deinen Briefkasten geöffnet hast und dann hast du da irgendwie die erste Mahnung von irgendwas gefunden, was du nie gekauft hast?
Also es war völlig absurd, weil es war ein Mahnschreiben, aus dem hervorging, also es ging nicht hervor, wer hat was, wann, wo bestellt, wer sind eigentlich die Firmen, sondern es war klar, es gibt da im Hintergrund schon ein Verfahren, das schon seit Monaten läuft, weil da stand zum Beispiel, weil sie auf die vorbenannten Forderungen noch immer nicht reagiert haben. Es hatten sich schon hunderte von Euro noch Mahn- und Verfahrenskosten aufgelaufen, die außerdem noch dazu kamen. Und es gab irgendwie diverse Aktennummern dazu. Und das war ziemlich seltsam. Erst habe ich gedacht, vielleicht ist das betrügerische Werbepost. Also vielleicht ist das einfach ein Phishing, Versuch, um Leute unter Druck zu setzen, dass die bezahlen. Das sieht vielleicht bei Rentnern. Aber was mir damals eingefallen war, ich hatte ein paar Monate vorher war ich auf Wohnungssuche in Berlin gewesen und hatte damals schon falsche Daten in meiner Selbstauskunft von der Schufa, die ich da um eine Wohnung mieten zu können in Berlin vorlegen musste.
Neuerdings ist das ja üblich, genau.
Ja, genau. Und das ist ja schon 10 Jahre her, insofern da war es noch nicht so üblich. Und da waren schon falsche Adressdaten drin. Und das kam mir damals komisch vor und ich habe dann im Netz damals gesucht gehabt und da ging auch gerade durch die Presse, dass ein Großteil der Daten bei der Schufa damals angeblich falsch sein sollten. Und dann habe ich damals gedacht, Mensch, das stimmt ja offenbar. Das war dann aber auch ganz einfach, die falschen Daten löschen zu lassen. Man muss sich dann einfach nur bei der Schufa melden, sagen, hier, die Daten sind falsch. Da gibt es auch das Bundesdatenschutzgesetz, da steht das drin. Heute gibt es auch noch die EU-Datenschutzgrundverordnung, wonach falsche Daten natürlich zu löschen und zu bereinigen sind. Das hat die Schufa dann damals anstandslos gemacht und damit hatte ich das auch ad acta gelegt. Und das fiel mir dann, als ich dieses Mahnschreiben hatte, wieder ein und dachte, warte mal, da waren schon mal falsche Daten drin. Und tatsächlich hat sich dann später herausgestellt, dass diese falschen Adressdaten auch die Daten, also die Adressen auch waren, an denen diese Betrugsnummer lief. Und meine Bonität, also mein Score bei der Schufa war dann natürlich auch irgendwo, ich glaube, bei 0,2%, also total runtergerockt. Ich hätte, wenn ich selber zu dem Zeitpunkt irgendwie gerne Online-Shopping gemacht hätte, hätte ich auch keine Waren mehr gekriegt bei niemandem. Also vielleicht, wenn ich Vorkasse oder sowas gemacht hätte. Habe ich damals aber nicht. Insofern ist es mir, konnte ich auch noch gar nicht früher irgendwie Kenntnis von diesem Missbrauch erlangen.
Jetzt habe ich eben schon gesagt, Name und Geburtsdatum sind jetzt Dinge, die man schon einfach mal häufiger irgendwo in irgendeine Online-Form einträgt, wenn man sich bei irgendeinem Service anmeldet.
Oder sie werden eingetragen. Also wenn man an Politiker, Prominente, Freiberufler, Künstler etc. denkt, Wikipedia liefert all die schönen Daten gleich frei Haus.
Das stimmt allerdings.
Und heute, das ist ganz spannend, es gibt ganz viele tolle neue Studien mittlerweile zu dem Thema, stellt man tatsächlich fest, dass besonders häufig Schauspieler, Politiker, also zum Beispiel auch Landtagsabgeordnete, Bürgermeister etc., aber auch eben Journalistinnen und Journalisten, weil von uns wird halt das Geburtsdatum auch manchmal mit veröffentlicht, bei so Veröffentlichungen in so einem Infobox über den Autoren, die findet man halt ganz einfach. Also man muss nicht mal irgendwie hacken oder fischen oder sonst was, sondern man kann einfach mal nachgucken. Und das ist ja auch sehr einfach, für so ganz einfache Betrüger, die wissen ja, so ein Politiker, ja, der ist vielleicht Jurist von Hause aus, der hat vorher schon ein gutes Einkommen gehabt, der hat eine schöne Diät, bestelle ich doch mal unter dessen Namen. Ich suche mir bei Wikipedia einfach noch dessen Geburtsdatum raus, bastel mir eine kostenlose Wegwerfadresse bei irgendeinem E-Mail-Anbieter und dann bestelle ich mal. In Berlin sind letztes Jahr oder im Jahr davor gleich ganz, ganz viele Abgeordnete des Berliner Abgeordnetenhauses Opfer von Identitätsmissbrauch geworden. Oder jüngstes Beispiel, Axel Prahl, dieser Tatortdarsteller von Münsteraner Tatort, ist letzten Frühling ganz massiv Opfer von Identitätsmissbrauch geworden. Also
Das heißt auch, ganz einfach. So richtig schützen kann man sich eigentlich nicht davor, selbst wenn man bekannt, wenn man prominent, wenn man reich ist. Es kann im Prinzip jeden treffen oder wahrscheinlich auch noch eher die, weil die in der Öffentlichkeit stehen. Hast du eine Theorie, wie man an deine Daten rangekommen ist?
Nee, leider nicht. Also es gab dann verschiedene Vermutungen von den Ermittlungsbehörden. Es kann sein, ich hatte mein Geburtsdatum allerdings nur für Freunde und direkte Kontakte sichtbar bei Xing und bei Facebook. Da würde ich mir zum Geburtstag gratulieren, das ist immer so schön.
Ich meine, wer hat das nicht? So sind wir mal ehrlich, ne?
Und das ist vor 10 Jahren passiert. Also damals waren noch nicht so viele Leute in diesen sozialen Netzwerken unterwegs. Deswegen halte ich es nicht für wahrscheinlich, dass die Täter das da abgegriffen haben. Ich war oder bin seit jeher Online-Journalistin und eigentlich datenschutzrechtlich schon immer sehr sensibilisiert. Also ich würde mal so sagen, ich glaube nicht, dass ich auf eine Phishing-Mail reingefallen bin. Mhm. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. So doof bin ich nicht. Aber ausschließen kann man es natürlich nie. Aber was ich gemacht habe zu der Zeit, als der Identitätsmissbrauch stattgefunden hat, ich habe damals, war auf Jobsuche zwischenzeitlich und habe Bewerbungsbögen ausgedruckt. Das war damals noch so, nicht nur online. Und da stand natürlich mein Geburtstag drauf. Mhm. Und ich habe diese Fehlausdrücke nicht geschreddert, sondern nur so zerknüllt, ne? Und in den Müll geschmissen. Insofern hat die Polizei damals gesagt, das kann auch sein, dass die Täter oder Täterinnen den Hausmüll einfach durchsucht haben und so an die Daten gekommen sind. Mhm. Wahrscheinlicher ist aber, dass sie einfach mein Geburtsdatum hinter irgendeiner Veröffentlichung gefunden haben und dann einfach gedacht haben, ach, Journalistin, die können vielleicht ein Einkommen haben, gehen wir mal auf Shoppingtour.
Mhm. Was hast du dann gemacht? Was kann man überhaupt machen? Weil wenn dann schon so viel passiert ist quasi und dann schon irgendwelche Titel vor Gerichte und so weiter. Also ich meine, da muss man ja erstmal klar machen, ich war das nicht und wahrscheinlich glaubt ja keiner, oder?
Genau, also ich habe natürlich erstmal widersprochen, Kontakt zu diesen Unternehmen, zu dem Inkassodienst, zur Schufa etc. aufgenommen. Und es dauerte nicht lange, bis dann ein sehr mehrere Seiten umfassendes Schriftstück von dem Inkasso, von dieser Inkassofirma zurückkam. Die hatten umfangreich recherchiert und die hatten, das war richtig, richtig gruselig, ein Schreiben von angeblichen Nachbarn an dieser falschen Adresse, die behaupteten, ich hätte bei ihnen mehrere Monate gewohnt und ich hätte so wahnsinnig viel bestellt. Und später hatten sich dann herausgestellt, das haben die Täter selber verfasst, dieses Schreiben.
Ach krass, okay.
Die waren noch an dieser Adresse, haben dann so ein Schreiben aufgesetzt. Die haben noch sehr viel mehr Dinge an dieser Adresse gemacht, das hat mir die Polizei später erzählt. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Normalerweise trifft man diese Leute nicht an, normalerweise gibt es auch nicht solche Schreiben. Aber das hat mich natürlich wahnsinnig unglaubwürdig gemacht. Mhm. Und diese Inkassofirma hatte recherchiert, Mensch, sie werden übrigens polizeilich gesucht, es gibt Haftbefehle. Und spätestens da war klar, das kriegt man nicht so gelöscht. Auch Einträge aus dem Schuldnerregister kriegt man nicht einfach so gelöscht. Da braucht man juristischen Beistand. Mhm. Ich habe dann einen Anwalt gesucht. Das war dann auch etwas schwieriger, jemanden zu finden damals. Heute ist es, glaube ich, sehr viel einfacher, weil viele Anwälte, die auf Datenschutz und Strafrecht spezialisiert sind, heute sich auf diesen Markt tummeln. Es gab damals noch keine Versicherung. Heute decken viele Versicherungen Cyberkriminalität mit ab. Mhm. Und ich habe dann einen Anwalt gefunden, der war gut renommiert und teuer und hat dann in vielen Arbeitsstunden mühsam erstmal diese Haftbefehle löschen lassen, Schuldeneinträge löschen lassen, dann mit diesem Inkasso-Unternehmen kommuniziert und mit vielen anderen. Also der wahre Schaden ist ja dann tatsächlich nicht der, dass irgendwelche Firmen Geld von mir haben wollten. In meinem Fall waren es wirklich viele, 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 viele Firmen. Der wirkliche Schaden entstand durch diese falschen Daten, die immer wieder mit meinen echten, realen Daten vermengt wurden von so Firmen wie der Schufa und anderen datenverarbeitenden Unternehmen. Das wird dann ja alles gemeldet. Also im Zweifelsfall, ich bin dann proaktiv auf meine Bank, auf meinen Telekommunikationsanbieter etc. zugegangen, habe gesagt, Leute, da ist übrigens was. Und das ist natürlich nicht sehr angenehm. Also es ist natürlich komplett absurd, so eine Geschichte zu erzählen, weil man hat ja schon Angst, glauben die mir nicht. Ja, und es war auch schwierig. Also es geht dann nur tatsächlich mit juristischem Beistand. Und das kostet.
Das kostet? Also du hast ja dann einfach auch an finanziellen Schaden, wenn du sagst, es ist ein renommierter und teurer Anwalt, auf den Kosten bist du, wenn ich das richtig durchgehört habe, sitzen geblieben, nehme ich an.
Ja und nein. Auch das ist sowas, ich betreibe ja, seitdem mir das passiert ist, eine Informationsseite www.identitätsdiebstahl.info. Mhm.
Da hilfst du quasi Leuten, die Ähnliches erlebt haben.
Ja, mhm. Beziehungsweise es sind mittlerweile so viele Anfragen, das schaffe ich gar nicht mehr, die alle zu beantworten. Also die ganz krassen Fälle, denen helfe ich, beziehungsweise empfehle vielleicht oder gebe Tipps, wo man sich hinwenden kann. Und man findet da ein FAQ, was man machen kann. Mhm. Und da ist ein sehr wertvoller Hinweis. Mhm. Es ist nämlich so, wenn Unternehmen versuchen zu vollstrecken und man gegen eine Forderung Widerspruch einlegt, dann ist es an denen zu beweisen, dass diese Forderung berechtigt ist.
Ah,
die können das natürlich nicht beweisen und werden es noch nie beweisen können, dass man es war, wenn man es nicht war. Und wenn die dann weiterhin unrechtmäßig versuchen, diese Vollstreckung voranzutreiben, dann entstehen mir Schadensersatzansprüche.
Ah.
Und dann muss man, alles was man tun muss, ist denen zu sagen, okay, wir können das jetzt munter weitermachen. Es war zum Beispiel so, dass eine Modefirma, Esprit, ich nenne den Namen auch immer sehr gerne, weil bei denen kaufe ich bis heute nicht, weil die sich so unmöglich verhalten haben. Die wollten von mir rückwirkend bis zu meiner Geburt alle Meldebestätigungen haben.
Was?
Völlig absurd. Eine Kopie von meinem Personalausweis, also es hat fast nur so der ARIA-Nachweis gefehlt.
Das heißt, es werden dir Daten geklaut und dann kommt ein Unternehmen und sagt, bitte gib mir alle deine persönlichsten Daten, damit ich dir glaube. Das ist ja auch irgendwie absurd.
Völlig absurd und vor allem nachdem, ich glaube, mein Anwalt mit denen schon Kontakt aufgenommen hatte. Das war besonders dreist. Hm. Und deswegen nenne ich bis heute diesen Namen und kaufe bei dieser Firma nicht. Und das zeigt aber auch, was das letztendlich, weil es heute so ein Massenphänomen ist, für einen Schaden ist für Unternehmen und wie dumm Unternehmen auch sind, wenn sie weiter versuchen zu verstrecken bei Opfern von Datenmissbrauch. Man vergrault damit ja auch tatsächlich echte solvente Kunden und das auf Jahre oder Jahrzehnte. Genau, das war sehr, sehr absurd und ich habe denen dann geantwortet, okay, wir können das jetzt hier weiter spielen, so übertragen. Damals war ich etwas eingeschüchterter, heute lässt sich das natürlich so lau und locker erzählen, aber es wird nur teuer für euch, denn ich werde jetzt einen sehr, sehr teuren Anwalt nehmen und im Zweifelsfall werde ich das einfach auch gerichtlich erstreiten, dass diese falschen Daten zu löschen sind und mir mein Recht gegen euch verschaffen und dass ihr aufhört, diese falschen Daten weiter zu verteilen, weiter zu verarbeiten und weiter zu speichern. Und dann werdet ihr das alles bezahlen müssen. Und diese Taktik hat sehr, sehr gut funktioniert. Mhm. Und insofern haben viele von diesen Firmen, die dann immer weiter verstrecken wollten, dann irgendwann auch meine Anwaltskosten tragen müssen. Und das ist natürlich trotzdem extrem kraftaufwendig, extrem mühsam. Und natürlich war ich in einer guten Position, weil ich bei einer renommierten Wochenzeitung arbeite und im Zweifelsfall auch damals auch mal über die Pressestelle gehen konnte und mir selber über meinen Fall Bericht erstatten konnte. Dann erfuhr der auch bundesweit, das war der erste große Fall, der so durch die Medien ging, Aufmerksamkeit. Und dann hatte ich eine gewisse Glaubwürdigkeit. Ich kenne aber auch Fälle von alleinerziehenden Müttern, denen das passiert, ja, die keine Kraft und keine Zeit haben, sich um sowas zu kümmern und die dann irgendwann aufgeben. Oder auch Senioren, die überhaupt das gar nicht verstehen, was da passiert, die irgendwie ihre Daten tatsächlich irgendwie in Phishing-Mails weggegeben haben und die völlig überfordert sind und ganz allein gelassen werden.
Oder Leute, die sogar, da erzählt der Mitautor Cem Karakaya, von dann sich ein alternatives digitales Ich zulegen, weil sie ein Stück weit dann auch kapitulieren, weil sie es nicht hinbekommen, sich...
Ich habe übrigens auch darüber nachgedacht, derzeitweilig meinen Namen ändern zu lassen. Und auch da kriege ich immer mal wieder Anfragen von Menschen, die Identitätsdiebstahl dann aber meistens in Verbindung mit Mobbing und Reputationsstörung erleben, dass die wirklich überlegen, okay, ich gebe jetzt meine reale Identität auf und nehme einen neuen Namen an. Das kann man ja unter bestimmten Umständen. Die Hürden sind sehr hoch, aber es geht. Und also, das ist ja wirklich absurd. Also soweit. Aber es ging tatsächlich zwischenzeitlich soweit. Insgesamt hat mich der ganze Spaß ungefähr 800 Arbeitsstunden gekostet. Ein ganzes Jahr. Also es war wirklich so eine Zeit lang über 3, 4, 5, 6 Monate, dass jeden Tag Mahnschreiben kam und dass dieser ganze bürokratische Aufwand, bis dann alle falschen Daten bereinigt waren und mir die Unternehmen auch mitgeteilt haben, okay, wir haben das dem Telekommunikationsfirma sowieso und der Auskunftsteil sowieso gemeldet und die haben das auch nochmal weiter verteilt. Also das so zu beherrschen, das war irrsinnig anstrengend und daher kommt eben auch diese 800 Arbeitsstunden dann letztendlich zustande.
Sind denn jetzt alle falschen Daten auch wirklich weg, weil das heißt ja,
nein, das ist wie Herpes, das kommt immer wieder. Es ist wie Herpes.
Schöner Vergleich.
Nur lästiger. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass mich immer mal wieder falsche Daten von damals, dass die mir das Leben schwer machen. Mhm. Und das liegt tatsächlich so ein bisschen an der Datenschlamperei von datenverarbeitenden Unternehmen. Mhm. Also ich habe es erlebt, dass Auskunftsteile nicht vollumfänglich gelöscht haben, dass die zum Beispiel nur Sperrvermerke in ihren Datensätzen hatten, nicht mit den echten Daten von Tina Groll, aber die Forderung von damals ist ja trotzdem berechtigt. Das ist ja auch klar, es ist ein Unternehmen auch geprellt worden.
Klar.
Und die hoffen natürlich, dass sie auch vielleicht in 50 Jahren irgendeinen Täter nochmal finden. Und dann werden manchmal, gibt es dann irgendwelche Updates von diesen Programmen, mit denen die arbeiten, und dann fällt so ein Sperrvermerk weg und dann wird das wieder munter in der Welt verteilt und dann ist auf einmal wieder sind Forderungen da. Mhm. Also das kommt immer mal wieder und es ist auch nach wie vor so, dass jetzt diese Woche war es gerade, wir haben habe tatsächlich mal was online bestellt und das wurde irgendwie, mein Mann sagt, es kam ein Einschreiben für dich. Er musste einfach nur unterschreiben, dass er das Paket entgegengenommen hat. Er erzählt mir aber was, ich habe ein Einschreiben bekommen, ruft mich im Büro an, also er war zu Hause und ich dachte, oh Gott, ein Einschreiben, der Datendiebstahl ist wieder, also total Schock, schwitzige Hände, Herzklopfen, ich konnte an Arbeiten nicht mehr denken, war völlig unkonzentriert, dachte, oh Gott, das sind noch 4 Stunden bis Feierabend, noch eine Stunde, bis ich zu Hause bin, 5 Stunden, wie halte ich das nur aus, bis ich das kontrollieren kann? Also diese Angst ist immer noch da und was auch immer noch da ist, ich habe tatsächlich bis heute Angst vor dem Briefkasten und ganz viele andere Opfer von Identitätsdiebstahl, gerade in Verbindung mit Warenkreditbetrug, das ist so die häufigste Straftat, wofür das benutzt wird, kennen diese Angst. Wenn man das mal eine Weile erlebt hat, dass immer so unberechtigte Forderungen im Briefkasten sind, dann hat man tatsächlich Angst. Also wenn wir länger mal im Urlaub sind, dann wäre ich schon 3 Tage vor Abreise nervös, weil ich denke, oh Gott, ich muss diesen Briefkasten lernen und der ist jetzt 3 Wochen nicht geleert worden, 3 Wochen, in denen irgendwelche unberechtigten Forderungen oder irgendwas anderes, Schlimmeres auftauchen konnten. Und das ist schon, also das hinterlässt schon irgendwie Spuren.
Und das, obwohl man ja eigentlich genau gar nichts gemacht hat, ne? Also du sagst selber, du bist schon eigentlich seit immer im Netz, du bist auch ein Fan vom Netz und bist jetzt nicht so der klassische Typ, der auf Phishing-Mails reinfällt oder schlampig mit den Daten im Netz umgeht. Man kann sich im Prinzip gar nicht so richtig davor schützen, außer dumme Dinge sein zu lassen, wo ich jetzt mal davon ausgehe, dass wir das hoffentlich die meisten von uns sein lassen.
Genau, wobei ich auch dieses schlampig mit seinen Daten umgehen, finde ich ganz, ganz schwierig. Also es wird immer so der Eindruck erweckt, und das denken halt auch viele, insbesondere Ältere, komischerweise, ihnen würde sowas ja nicht passieren. Sie gehen ja nicht schlampig mit ihren Daten um. Ne? Und wir leben in einer Zeit von Big Data. Wir wissen überhaupt nicht, wer welche Daten über uns gespeichert hat, wer was mit denen macht, die mit anderen, von anderen Menschen zusammenführt, um irgendwelche Analysen und Reports zu machen und damit zu handeln. Letztes Jahr sind von dem Schufa-Pendant in den USA über 320 Millionen Daten von US-Amerikanern und Amerikanerinnen weggekommen. Und Sozialversicherungsdaten etc. Es ist doch unmöglich geworden heutzutage, sorgfältig mit Daten umgehen zu können. Ja, also
das heißt, du meinst, selbst wenn ich jetzt irgendwie, das meinte ich jetzt mit schlampig oder nicht schlampig, selbst wenn ich jetzt mein Facebook-Profil oder was auch immer, welches soziales Netzwerk ich frequentiere, nicht gerade auf öffentlich stelle, so, ja, selbst dann kann halt irgendwie alles Mögliche passieren.
Natürlich. Und deswegen ist Identitätsdiebstahl auch so ein stark verbreitetes Phänomen. Studien sagen in Deutschland, dass mittlerweile jeder 2. bis 5. Das variiert je nach Datengrundlage und wie man die Definition als Datenmissbrauch oder Identitätsmissbrauch heranzieht. Also in manchen Studien wird auch schon irgendwie Spam-Mails werden da schon mit dazu gezählt. Kann man sich streiten, ob das tatsächlich damit gemeint ist. Aber trotzdem, jeder 3. bis 5. hat sowas schon erlebt. Und für Kriminelle ist es heute ganz, ganz einfach. Man muss das nicht mal mehr im Darknet irgendwie, muss man sich nicht mal begeben, wobei es da am einfachsten ist. Da kriegt man heute für ein Apfel und ein Ei Identitätsdaten von Tausenden von Menschen. Und heute kommt es gar nicht mehr so oft vor, dass eine Identität für Hunderte von Straftaten missbraucht wird, sondern halt eine Identität pro Straftat. Ja, also wenn ich auf Shoppingtour gehe als Betrüger und ich habe irgendwie 10.000 Identitäten, dann nehme ich halt 10.000 Mal jemand anderen. Das heißt aber im Umkehrschluss auch für die Betroffenen, sich gegen eine unberechtigte Forderung zu wehren, ist ein bisschen einfacher, als wenn man es mit Hunderten zu tun hat.
Aber das heißt, im Zweifel brauche ich nicht mal mehr irgendwie mir großartig eine gefakte PayPal-Seite zusammenzubasteln, um an irgendwelche Account-Daten zu kommen. Ich kriege Daten einfach schon, Datensätze kann ich kaufen im Netz quasi.
Genau, genau. Man kann auch komplette Dienstleistungen kaufen. Ja, also das ist so der Stand von 2, 3, 4 Jahren, dass man diese Anleitungen fand, ne, selbst für so diese kleinen kleinen Hacker oder Wannabe-Hacker und da mal guckt, komme ich mit dem Baukasten irgendwie zurecht, um mir dann so Phishing-Seiten zu bauen und damit Daten einzusammeln, muss ich alles gar nicht mehr. Das ist wie mit einem Gabelstapler zum Brötchen kaufen zu fahren. Das müssen die Betrüger nicht mehr machen. Sie können auch einfach die ganze Dienstleistung outsourcen an andere Betrüger.
Jetzt hast du eben schon gesagt, irgendwann in einem Nebensatz, falls irgendwann mal in den nächsten 50 Jahren die Täter gefunden werden, könnten oder hoffen Firmen noch darauf, irgendwelche Ansprüche zu haben. Das heißt, in deinem Fall ist nicht rausgekommen, wer das gewesen sein könnte.
Nein, bis dato. Also es gab eine Vermutung, weil es an dieser Adresse auch noch andere Straftaten gegeben haben soll. Mein Anwalt hat damals herausgefunden, dass auch noch andere Personen mit den Familiennamen Groll, dass deren Identitäten auch missbraucht wurden. Denn gegen diese Personen lagen auch Haftbefehle und Schuldeneinträge vor. Ich glaube, mein Anwalt hat die damals auch kontaktiert. Und ich habe diese Personen auch gegoogelt und habe dann ganz schnell gefunden, oh ja, der eine war ein Sportler, über den fand man auch ganz schnell, dass das Geburtsdatum und so. Also es war sehr, sehr einfach. Man hat die nicht gefunden. Klar ist aber, dass die relativ gut organisiert waren und man teilt ja die Täter, kann man eigentlich grob in so drei Kategorien einteilen. Da werden einmal so die Menschen, die auf eine ganz einfache Art und Weise betrügen wollen. Das sind meistens Menschen aus einem sozial schwierigen Milieu, sag ich mal, oder mit einem sozial schwierigen Hintergrund, die also selber wenig Geld haben, die dann in der Regel sich ausgeben für Verwandte, Freunde, Nachbarn, die Waren, wenn es am Warenkredit betrug, das ist auch so das meistens, was die machen, tatsächlich auch noch an die eigene Wohnung liefern lassen an die Wohnung der Nachbarn oder Familienangehörigen.
Also nicht so fürchterlich geschickt.
Ja, genau. Und die werden in der Regel auch gefasst. Ja. Oder man kriegt raus, wer das war, aber bei denen ist nichts zu holen. So, das ist natürlich dann menschlich ganz, ganz traurig. Die zweite Gruppe sind so die Kleinkriminellen, die das schon betrugsmäßig und bandenmäßig vielleicht machen, die kleinere Hackerkenntnisse haben, die das vielleicht vor ein paar Jahren mit den selbstgebastelten Phishing-Mails Daten abgefischt haben oder die sich sowas einfach im Darknet, den ganzen Datensatz holen und dann auf Shoppingtour gehen. Und die dritte Kategorie, das sind dann tatsächlich so die hochprofessionellen Hacker, Darkheads werden die auch oder Blackheads werden die auch genannt. Die halten sich nicht mit kleinem Warenkreditbetrug aus. Also wenn, dann machen die das richtig im großen Stil, wo es dann tatsächlich darum geht, irgendwie einen richtig hohen Umsatz zu generieren. Die gehen aber eher an Unternehmen ran und beschäftigen sich mit ganz anderen.
Das heißt, wahrscheinlich bist du Opfer von den Zweitgenannten geworden.
Genau.
Gibt es andere Gründe, warum man Identitäten klaut im Netz oder warum Leute Identitäten klauen im Netz, außer halt da, um damit irgendwie Kohle zu machen, um damit auf Shoppingtour zu gehen?
Terrorismus. Also mein Co-Autor, ich habe das Buch ja nicht allein geschrieben, sondern wie schon gesagt, das zusammen mit Cem Karakaya, der ist Polizeibediensteter der türkischen Polizei, arbeitet aber in München im Cybercrime-Dezernat und der war ganz lange bei Interpol, bei der türkischen Sektion von Interpol und hat da Terroristen gesucht einerseits und später sich im Bereich Cybercrime aufgehalten. Und der kennt nun wirklich die ganz üblen Tricks und Machenschaften. Und wir haben in unserem Buch auch ein Kapitel darüber, wie tatsächlich Terroristen Identitäten von Dritten missbrauchen. Und das ist natürlich, wenn man da ein bisschen tiefer eindringt, ein bisschen gruseliger. Ich glaube, jeder kennt so diese Storyline von so Krimis, dass sich Al-Qaida-Terroristen oder sonst was, IS-Terroristen für Deutsche ausgeben. Das ist eher nicht so der Fall, aber die benutzen tatsächlich falsche Identitäten, um Reisefreiheit für Terrorzellen zu haben. Also wir erinnern uns an die Attentate in Paris, beziehungsweise an andere Attentate in der Vergangenheit, wo sich die Terroristen für Geflüchtete ausgegeben haben. Häufig sind es aber gar nicht so sehr die Identitäten von deutschen Personen, sondern von Menschen zum Beispiel aus der Türkei oder aus arabischen Ländern, die da benutzt werden. In der Regel handelt es sich auch einfach um verlorene oder geklaute Pässe, die missbraucht werden und die dann gefälscht werden.
Das ist ein großer Bereich. Dann habe ich noch gedacht an so Sachen wie Verleumdung. Also wenn man irgendwie die Identität von jemandem klaut, dann kann man ja auch ganz schnell irgendwie andere Geschichten erzählen, ihm der Person irgendwelche Dinge anhängen, oder?
Das ist tatsächlich, es ist nicht so häufig, also das Allerhäufigste ist tatsächlich diese Betrugsnummer. Dann kommt es tatsächlich vor, dass sehr, sagen wir schon, kriminelle Menschen Reputationsstörungen oder Zerstörungen nutzen, um zum Beispiel unliebsame Mitbewerber oder Konkurrenten aus dem Geschäft rauszudrängen. Jetzt nur mein empirischer Eindruck, nicht wissenschaftlich belegt, weil aus dem, was ich so an Zuschriften kriege, sind das oft Solo-Selbstständige. Also aus irgendeiner Grund scheint die Coaching-Branche sehr anfällig dafür zu sein. Ich will jetzt niemanden beleidigen und das ist auch auf keinen Fall irgendwie wissenschaftlich valide. Es ist nur, ich habe häufig Zuschriften von Menschen, die als Coach unterwegs sind, wo andere Coaches sich offenbar für die ausgeben und deren Reputation zerstören. Ich habe aber auch Zuschriften von Menschen, die Arbeitgeber sind, wo es ehemalige Mitarbeiter sind, die sich für denjenigen ausgeben, in sozialen Netzwerken zum Beispiel, um den Ruf gezielt zu zerstören. Da geht es dann um rechtsextremistische Äußerungen. Es geht auch im Bereich, wenn Menschen politisch aktiv sind, sich vielleicht aufstellen lassen und es gibt da irgendwie Mitbewerber, die nicht wollen, dass derjenige gewählt wird. Von der betriebspolitischen Ebene bis zur kommunalpolitischen Ebene. Auch da geht es dann um Reputationsbeschädigungen. Und natürlich ganz viel, also was ich auch so an Zuschriften bekomme, Menschen, die eine Trennung, eine richtig fiese Trennung hinter sich haben und wo der Ex-Partner natürlich alle Daten hat. Im Zweifelsfall hat der Ex-Partner sogar noch irgendwie das Smartphone eingerichtet und den Computer und hat sowieso alle Zugangsdaten und kann mitunter den Ex-Partner oder die Ex-Partnerin dann sozusagen fernsteuern. Und ja, in dem Bereich Stalking wird Identitätsdiebstahl und Missbrauch ganz, ganz häufig eingesetzt.
Jetzt haben wir eben schon geklärt, so richtig schützen kann man sich eigentlich nicht. Also selbst wenn man wirklich total auf Datenschutz und so weiter und nichts versucht oder nichts im Netz verteilen, geht ja auch gar nicht mehr. Also sobald du irgendwas im Netz bestellst, dann kommst du ja nicht drum rum, irgendwie Daten ins Netz hochzuladen. Aber es hilft im Prinzip am Ende nicht wirklich was, auch keine Firewall oder ein Antivirenprogramm. Ihr ratet im Buch dazu, aber regelmäßig bei der Schufa eine Selbstauskunft einzufordern und die mal durchzuschauen. Warum das?
Genau, also erstmal ist es so, dass man seit 2010 ein Recht auf eine kostenlose Selbstauskunft einmal pro Jahr hat. Die ist auf der Seite der Schufa gut versteckt, weil die natürlich ihre Kostenpflichtige immer schön verkaufen wollen. Aber tatsächlich, ne, ich habe so ein zwiespältiges Beziehung zur Schufa mittlerweile. Sie ist so ein bisschen Segen und Fluch zugleich. Die hat es auch erkannt, dass sie, weil sie tatsächlich die größte Auskunftsteil Deutschlands ist und von den allermeisten Bürgerinnen und Bürgern ganz viele Daten gespeichert hat. Und ein deutsches Unternehmen ist, was sich dem Datenschutz wirklich sehr verpflichtet fühlt, tatsächlich auch Abhilfe schaffen kann. Und sie hat das als Geschäftsmodell natürlich auch erkannt. Die bietet mittlerweile so einen richtig rundum sorglos Service für Opfer von Identitätsmissbrauch, inklusive Datenbank, wo man sich eintragen lassen kann. Und natürlich ist sie die erste Anlaufstelle, weil ich sehen kann, oh Gott, sind da irgendwelche Daten gespeichert oder mir zugeordnet, die vielleicht nicht meine sind. Und im Zweifelsfall tauchen da Forderungen auf, es tauchen vielleicht Adressdaten auf, es tauchen vielleicht eröffnete Konten auf, die nicht mir gehören, irgendwelche anderen Abschlüsse, Kredite, keine Ahnung, was auch immer. Und alles das findet sich in den Daten. Und was die Schufa auch anbietet, ist dann ein Alert. Also man kann sich kostenpflichtig natürlich informieren lassen, und zwar in Echtzeit, sobald eine neue Abfrage von einem Unternehmen über einen Verbraucher oder eine Verbraucherin gestellt wird, beziehungsweise, also über mich, beziehungsweise sobald ein Unternehmen dort etwas eintragen lässt. Und dann habe ich ja zumindest schon mal einen Anhaltspunkt, ob da irgendwie alles okay ist. Und es kann sowieso nicht schaden zu wissen, wer hat welche Daten über mich gespeichert.
Plus eine kleine Prise gesunden Menschenverstand, ne? Weil tatsächlich, auch wenn nicht mehr vermutlich so häufig, aber Phishing funktioniert schon auch noch, auch weil Phishing immer besser wird ein Stück weit. Also die Mails, die jetzt mittlerweile rausgeschickt werden, die haben vielleicht nicht mehr 20 Rechtschreibfehler oder sind schlecht übersetzt und erzählen von einem Freund in Abu Dhabi, der dringend ein Konto braucht oder sowas.
Nee, also es gibt regelmäßig natürlich auch Schulungen, selbst Schulungen für Cybercrime-Experten. Ja? Also der Cem zum Beispiel, wenn der selbst Schulung mal macht, selbst der hat manchmal Probleme, eine Phishing-Mail zu erkennen. Und ich meine, die werden immer professioneller. Mittlerweile ist es ja auch sogar möglich, dass der Absender auch tatsächlich aussieht wie ein der echte quasi
wie eine bekannte
sozusagen.
Person. Ne?
Genau, und das ist wahnsinnig, wahnsinnig schwierig. Und die werden halt auch immer personalisierter. Also es ist dann auch die echte Ansprache, nicht nur sehr geehrter Herr, sehr geehrte Frau. Und also das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Und klar, da ist dann der Hinweis, okay, man kann versuchen, die aktuelle Berichterstattung zu solchen Fällen zu verfolgen, wenn man das mitkriegt. Es geht ja meistens auch durch die Medien, da ein bisschen Awareness zu zeigen. Natürlich, wenn ich höre, irgendwie 50 Millionen Facebook-Nutzerdaten sind weggekommen, dann aktualisiere ich vielleicht mal mein Passwort und versuche da regelmäßig zu ändern. Und natürlich gilt das, was immer gilt. Augen auf im Netz, alle Geräte aktuell halten, also wirklich auch immer alle Updates zu machen, denn natürlich reagieren Firmen und Softwarehersteller auf Sicherheitslücken und veröffentlichen regelmäßig Updates. Und wenn ich die nie mache, muss ich mich natürlich nicht wundern, wenn ich irgendwie Das ist so ein bisschen so wie, ja, der Schlüssel ist kaputt, aber dann lasse ich halt die Tür ganz offen stehen, ist scheißegal. Ein bisschen was kann man machen, ne? Also man kann zumindest die Tür zumachen und vielleicht auch abschließen.
Vielen lieben Dank fürs Gespräch.
Ja, danke.
Schönen Sonntag noch dir.
Jo, ciao.
Die Journalistin Tina Groll ist zu Gast gewesen hier in Deutschlandfunk Nova. Sie hat ein Buch geschrieben über Identitätsdiebstahl, weil sie es selbst erlebt hat. Zusammen mit ihrem Kollegen Cem Karakaya, einem Präventionsexperten der Münchner Polizei. Die Cyberprofis heißt es. Falls ihr also auch mal ähnliche Probleme haben solltet oder euch das Thema interessiert, schaut mal rein.
Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.